Atmen, pausieren, ruhen, verschnaufen. All das ist berechtigt. Und nach einem harten Arbeitstag, man hat es sich verdient, aber hast du dir nicht schon mal gewünscht, nicht mehr arbeiten zu müssen? Dass irgendjemand anderes für dich die ganze schwere Arbeit macht und du machst nur noch das, was dir wirklich Freude bereitet. Genau dieses Bild malt Jesus seinen Jüngern vor Augen, und zwar im Lukas-Evangelium. In Lukas 17, der Vers 7a. Angenommen, einer von euch hat einen Sklaven, der ihm den Acker bestellt und das Vieh hütet. Zur Zeit Jesu und sogar bis ins 19. Jahrhundert war es normal, dass die Menschen Sklaven hatten. Und Sklave wurdest du als Kriegsgefangene, wenn du der Sohn von einem Sklaven warst, oder wenn du sehr hohe Schulden hattest und diese abarbeiten musstest. Oder es gab auch einige wenige freiwillige Sklaven. Und Sklaven hatten ganz unterschiedliche Aufgaben. Sklaven waren nicht nur die irgendwo auf dem Feld draußen, das haben die auch gemacht, aber Sklaven waren auch Handwerker. Sie waren Briefträger, sie waren Sekretäre, sie waren sogar Lehrer, Erzieher und Ärzte. Je nachdem, was der Sklave konnte. Aber das Problem bei einem Sklaven war, er galt nicht viel. Er war so wie ein Tisch oder eine Kuh. Also der Besitzer konnte mit seinem Sklaven machen, was er wollte. Das heißt, wenn du einen freundlichen, netten Herrn hast, dann konntest du als Sklave ein wirklich angenehmes und gutes Leben führen. Wenn dein Herr aber ziemlich böse und unfreundlich war, dann konnte er dir das Leben richtig schwer machen. Nun haben wir folgende Situation. Jesus sagt zu seinen Jüngern, stell dir vor, du hast einen Sklaven. Und ein Sklave war ein Zeichen des Reichtums. Also stell dir vor, du bist recht wohlhabend. Du hast ein großes Grundstück, du hast ein schönes Haus und du hast jemanden, der für dich arbeitet. Der für dich die Arbeit macht, die du nicht machen möchtest, oder einfach jemand, der dir ständig bei allen Aufgaben mithilft, der dir zur Hand geht. Stell dir das mal vor. Wie wäre das? Das wäre doch richtig super, oder? Wir können uns das sicher gut vorstellen und dann geht dieser Text weiter. Wenn dieser Sklave vom Feld heimkommt, wird dann sein Herr als erstes zu ihm sagen, komm und setz dich zu Tisch. Also dein Sklave hat jetzt draußen den ganzen Tag gearbeitet, er kommt nach Hause, wie wirst du reagieren? Ach, wie schön, dass du da bist, komm, wasch dir die Hände, setz dich, ich mache uns jetzt ein schönes Abendessen. Ich glaube nicht. Sowas kann man in einer Ehe erwarten, aber nicht bei einem Sklaven und einem Herrn. Wie wird der Herr reagieren? Lass uns Vers 8 anschauen. Wird der Herr nicht vielmehr zu seinem Sklaven sagen, mach mir das Abendessen, binde dir eine Schürze um und bediene mich. Wenn ich mit Essen und Trinken fertig bin, kannst auch du essen und trinken. Ja, der Sklave wird nach Hause kommen und der Herr wird sagen, schön, dass du da bist, wasch dir die Hände, aber nicht setz dich zu Tisch, sondern fang an, mir das Essen zu kochen. Deck den Tisch und servier mir das Essen. Wenn ich satt bin, hol mir noch eine Portion. Wenn mein Glas leer ist, lauf und hol noch mal Wasser und gieß nach. Und wenn ich aufgegessen habe, dann räumst du den Tisch auf. Dann spülst du das Geschirr und erst dann, wenn alles sauber ist, wenn ich zufrieden bin, dann setzt du dich hin und dann wirst du essen. Denn der Herr geht immer vor. Und dann Vers 9. Bedankt der Herr sich hinterher bei dem Sklaven dafür, dass dieser getan hat, was ihm aufgetragen war? Bedankt der Herr sich bei seinem Sklaven? Nein, wird er nicht. Warum auch? Der Sklave hat nichts Besonderes getan. Der Sklave hat nur seine Aufgabe erfüllt. Alles, was der Sklave getan hat, war selbstverständlich. Vielleicht denkst du jetzt, das ist doch total unfair, dass der Herr sich nicht bei seinem Sklaven bedankt. Nun, bei mir hat sich noch nie ein Dozent oder ein Lehrer dafür bedankt, dass ich pünktlich zum Unterricht gekommen bin. Warum? Es ist völlig normal. Mich hat auch noch nie ein Polizist angehalten und gesagt, vielen Dank, dass du immer bei Rot an der Ampel stehen bleibst. Hat jemand das von euch erlebt? Es wird auch nie passieren, weil es ist selbstverständlich. Und als ich früher als Servicekraft gearbeitet habe, nie hat sich mein Chef bedankt, dass ich zur Arbeit gekommen bin. Warum? Wir hatten einen Vertrag. Es war selbstverständlich. Aber ich glaube, es ist doch eine schöne Vorstellung, jemanden zu haben, der alles tut, was du sagst. Und für den all diese Aufgaben einfach selbstverständlich sind. Ich denke, die Jünger konnten sich das richtig gut vorstellen. Und ich glaube, wir können das auch. Ich meine, das Leben wäre so viel angenehmer und einfacher. Aber plötzlich sagt Jesus etwas und dieses ganze Bild geht kaputt. Es verliert seinen Reiz. Lasst uns Vers 10 noch angucken. Wenn ihr also alles getan habt, was euch aufgetragen war, dann sollt auch ihr sagen, wir sind unwürdige Sklaven weiter nichts. Wir haben nur unsere Pflicht getan. Habt ihr gemerkt, was hier passiert ist? Jesus beginnt den Satz mit den Worten, wenn ihr. Hier findet ein Rollentausch statt. Eben haben sich die Jünger vorgestellt, wie schön es ist, einen Sklaven zu haben. Vielleicht haben die auch schon überlegt, welche Aufgaben er für sie machen würde. Und plötzlich sagt Jesus, wenn ihr alles getan habt. Jesus sagt, die Jünger sind der Sklave. Und wenn es für die Jünger Jesu gilt, dann gilt es auch für uns. Wir sind Sklaven. Und mein Thema ist heute, wie werde ich ein glücklicher Sklave? In der Gesellschaft haben wir alle ganz unterschiedliche Rollen. Und weil bei jedem das ein bisschen anders ist, nehme ich mich mal als Beispiel. Ich bin zum Beispiel Sohn, ich bin Bruder, ich bin Student, ich bin Freund, ich bin Christ, ich bin Gemeindemitglied, ich bin Jugendleiter. Und so habe ich ganz viele Rollen. Und obwohl ich so viele Rollen habe, bin ich nur eine Person. Und genauso ist es bei jemandem, der Jesus nachfolgt. Wenn du Jesus nachfolgst, dann bist du ein Kind Gottes. Gott ist dein Vater, der dich gerettet hat, der dich versorgt, der dich beschützt. Wenn du Jesus nachfolgst, dann bist du ein Freund Gottes. Gott ist immer für dich da, du kannst mit allem über ihn reden, du kannst viele Sachen mit Gott erleben. Du bist ein Mitarbeiter Gottes. Du darfst dich in seinem Riesenprojekt der Gemeinde einbringen, du darfst mitarbeiten, du darfst ein Teil davon sein. Und eine andere Rolle, die du hast, wenn du Jesus nachfolgst, ist die des Dieners. Vielleicht klingt das im ersten Moment ein bisschen fremd und komisch, aber das ist es, was Jesus sagt, wenn du ihm nachfolgst. Du bist ein Diener, du bist ein Sklave. Und es geht nicht darum, du bist Sklave, Stempel auf die Stirn, find dich damit ab, sondern wie werde ich ein glücklicher Sklave? Und der erste Punkt ist, ein glücklicher Sklave werde ich mit dem richtigen Herrn. Wir Menschen streben nach Freiheit. Wir streben danach zu tun und zu lassen, was wir wollen, ein Leben ohne Grenzen, einfach das Leben zu leben. Aber wir können nie ein Leben in absoluter Freiheit führen. Wir leben immer für jemanden oder für etwas. Zum Beispiel für deine Familie, für deine Freunde, für dein Auto, für dich selbst, für deine Karriere, für deine Hobbys, für deine Träume, für deine Ziele. Vielleicht hast du schon mal selber bei dir gemerkt, wie du angefangen hast, nur noch für die Arbeit zu leben. Du machst ständig Überstunden, du gehst ganz früh aus dem Haus, arbeitest bis spät abends, kommst nach Hause und musst sofort noch irgendwas planen, hast nur noch die Arbeit im Kopf. Du isst immer weniger, du schläfst immer weniger und plötzlich merkst du, wie du deinen Partner, wie du deine Kinder total vernachlässigt hast. Dass irgendwie der Kontakt nicht mehr da ist. Und du ziehst die Handbremse und du hörst auf, nur noch für die Arbeit zu leben, sondern fängst an, wieder für deine Familie da zu sein. Du bist rechtzeitig zum Abendessen zu Hause, um noch Zeit mit den Kindern zu haben. Wenn ich frei von einer Sache bin, dann nur, weil ich frei für etwas anderes bin. Ich bin nie frei von etwas, sondern frei für etwas. Und genau das sagt die Bibel. Du kannst nicht zwei Herren gleichzeitig dienen. Du wirst dem einen treu sein und den anderen wirst du verachten. Und dieses Prinzip gibt es noch in einer ganz anderen Größenordnung. Es betrifft mein ganzes Leben. Entweder ich lebe für Gott oder ich lebe gegen ihn. Eine andere Option nennt Jesus nicht. Und wir Menschen, wir sind alle Sünder. Wir sind schuldig vor Gott, weil wir Gottes Gebote missachten, weil wir einander schaden, weil wir Gott ungehorsam sind, weil wir darauf pfeifen, was er sagt, weil es uns egal ist, weil wir immer wieder unseren eigenen Profit suchen. Und besonders gut kann man das bei Kindern beobachten. Kindern muss man beibringen, wie man spricht. Und wenn die Kinder reden, muss man ihnen beibringen, wie man Danke sagt, wie man liest. Aber man muss einem Kind nicht beibringen, wie man egoistisch ist, wie man zu anderen Kindern unfreundlich ist oder wie man lügt. Das lernen sie irgendwie wie von selber, als wäre es selbstverständlich. Und auch wir neigen eher dazu, das Schlechte zu tun, weil es irgendwie unserer Natur entspricht und oft ist es viel einfacher. Die Bibel sagt, es gibt einen Namen für diesen Zustand. Wir sind Sklaven der Sünde. In Römer 6 schreibt Paulus, denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr frei gegenüber der Gerechtigkeit. Und was waren die Folgen davon? Nichts Gutes. Heute schämt ihr euch für das, was ihr früher getan habt. Es führte zum Tod. Die Folgen der Sklaverei der Sünde ist, Paulus sagt, Scham und Tod. Scham. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich glaube, wenn man auf sein Leben zurückschaut, es gibt viele Sachen, die man bereut. Es gibt viele Momente, wo man sagt, ich würde so gern die Zeit zurückdrehen, diesen Moment nochmal neu handeln. Ich bereue, was ich getan habe, es tut mir leid. Ich habe viele Sachen falsch gemacht. Aber wir müssen die Konsequenz für unser Handeln tragen. Und weil Gott gerecht ist, muss er uns bestrafen. Muss er die Fehler, die wir getan haben, bestrafen. Und die Strafe, die Konsequenz dafür ist Tod. Und Tod heißt nicht, wenn ich irgendwann alt und grau bin, wenn ich satt am Leben bin, dann sterbe ich und dann ist gut. Sondern Tod sagt irgendwann, keiner weiß wann, ist Zeit, dass ich sterbe. Und dann stehe ich vor Gott. Und dann wird Gott Rechenschaft von mir fordern. Und dann muss ich die Konsequenz für meine Taten tragen. Und die Strafe für ein Leben für den Egoismus, für ein Leben für die Sünde, ist ewig von Gott getrennt zu sein. Schlicht mit anderen Worten, Gott schickt uns in die Hölle, weil wir ein Leben für die Sünde geführt haben. Aber als ich Gott kennengelernt habe, habe ich verstanden, Gott liebt mich. Gott schaut mich an und er sieht in meinem Leben Fehler, Makel, er sieht den ganzen Mist, den ich gebaut habe und er liebt mich trotzdem, trotz meiner Vergangenheit. Aber obwohl Gott mich liebt, kann er nicht sagen, ich liebe dich und ich mache beide Augen zu und ich ignoriere, was du getan hast. Das kann Gott nicht machen, denn er ist gerecht. Und genau das ist der Grund, weshalb Jesus auf die Erde kam. Jesus kam auf die Erde, um für meine Sünden zu sterben, um meine Fehler auszubügeln. Dafür floss sein Blut am Kreuz. Für mich, für jeden Fehler, den ich getan habe. Und Jesus ist nicht nur am Kreuz gestorben, er ist auferstanden und hat den Tod besiegt. Damals waren nicht alle Sklaven gezwungene Sklaven, es gab auch freiwillige Sklaven. Warum wird ein Mensch freiwillig Sklave? Weil es oft Situationen gab, wo man nicht über die Runden kam. Man arbeitet, aber man hat nicht genug Geld, man kann sich nicht finanzieren, man merkt, langsam aber sicher geht mein Leben zugrunde. Und so gab es Menschen, die zu einem Herrn gegangen sind und haben gesagt, pass auf, du bietest mir Sicherheit und Schutz, du gibst mir ein Zuhause, du gibst mir jeden Tag was zu essen und ich werde dein Sklave. Ich werde für dich arbeiten, ich werde dir dienen. Die Menschen werden freiwillig Sklaven, weil es ihnen als Sklave besser geht, als wenn sie frei sind. Und genauso ist es mit uns. Wir können uns aussuchen, wessen Sklave wir sind. Du kannst dich entscheiden, für wen du lebst. Du kannst leben wie bisher, ein Leben, das du frei gestaltest, wie du willst. Aber du bist dann ein Sklave der Sünde. Und dein Leben geht, so traurig es auch klingt, langsam aber sicher zugrunde. Und nach dem Tod ist deine Perspektive nicht viel besser. Aber weil Jesus dich freigekauft hat, hast du die Möglichkeit, ihm nachzufolgen, sein Kind zu werden, sein Freund zu werden, sein Mitarbeiter, sein Diener, sein Sklave. Und ein Sklave Jesus zu sein, bedeutet Vergebung, Frieden und nach dem Tod erwartet dich der Himmel, die Herrlichkeit Gottes. Stell dir einmal vor, es ist endlich Samstag. Du hattest eine sehr lange, sehr anstrengende Woche hinter dir und an diesem Samstag hast du dir noch eine Sache vorgenommen. Nichts tun. Endlich mal ausruhen und entspannen. Und du bist im Bett und plötzlich wirst du wach. Du schaust auf die Uhr und es ist 7 Uhr morgens. Dein freier Samstag und um 7 Uhr morgens wach, das beginnt echt gut. Du bist genervt, du drehst dich nochmal um, aber es ist einfach zu laut. Irgendwas stört draußen. Und so streckst du dich, du stehst auf und du willst wissen, was macht dir deinen freien Samstag kaputt. Du gehst zum Fenster, du schaust raus und plötzlich läuft es dir eiskalt den Nacken runter. Du reibst dir nochmal die Augen, weil du denkst, vielleicht träumst du noch, aber du träumst nicht. Du schaust aus dem Fenster und du siehst, wie ganz viele Menschen hin und her laufen. Einer dieser Menschen ist sogar dein Nachbar. Du siehst eine große Menschenmenge, die von der Polizei zurückgehalten wird. Du siehst Feuerwehrmänner, die ganz schnell und sehr zielstrebig arbeiten. Und plötzlich siehst du noch etwas. Rauch. Dicken, fetten, schwarzen Rauch. Und dieser Rauch kommt 8 Stockwerke aus dem Fenster unter dir hoch. Und plötzlich verstehst du, das Haus, in dem du wohnst, es brennt. Und du hast nichts gemerkt. Plötzlich bekommst du Angst und du läufst sofort zur Tür, du machst die Tür auf, aber dir kommt sofort auch schon Rauch entgegen. Der Flur ist voll. Okay, du schlägst die Tür wieder zu, du gehst zum Fenster. Es ist zu hoch. Wenn du runterspringen würdest, du würdest es nicht überleben. Was sollst du jetzt tun? Langsam wirst du nervös, du bekommst Angst, deine Hände werden schon ganz nass. Was machst du jetzt? Du läufst in die Küche, du holst ein Handtuch und versuchst, aus dem Fenster auf dich aufmerksam zu machen. Und es klappt. Ein Feuerwehrmann sieht dich, aber noch können sie dich nicht retten. Denn es gibt noch Leute, die weiter unten sind, die in größerer Gefahr sind. Und so musst du warten. Und du wartest. Und wartest. Und jede Sekunde, die du wartest, kommt dir vor wie eine Ewigkeit. Und endlich bist du dran. Ein Feuerwehrmann auf der Leiter wird langsam zu dir hochgefahren. Endlich kommt deine Rettung. Und plötzlich bleibt die Leiter stehen. Aber sie ist noch nicht an deinem Fenster. 2 Meter entfernt, aber die Leiter geht nicht weiter. Und dann verstehst du, die Leiter ist zu kurz. Sie reicht gar nicht bis zu deinem Fenster. Welche Ironie. Die Rettung ist so nah und doch so fern. Aber dieser Feuerwehrmann, er gibt nicht auf. Er stellt sich auf die vorletzte Sprosse, erhebt seine Hände und lässt sich nach vorne fallen. Und dann an deiner Fensterbank krallt er sich fest, schaut dich an und sagt, kletter rüber. Wow. Eine lebendige Brücke hat sich gerade vor dir aufgebaut. Aber du fragst dich, hat der Feuerwehrmann genug Kraft? Wird er mich aushalten, wenn ich auf seinem Rücken stehe? Ich habe gestern Abend noch gut gegessen. Hält er das aus? Schafft er das? Aber du siehst, er schaut dich an und sagt, jetzt kletter endlich. Du packst deinen ganzen Mut zusammen, langsam wird es auch schon warm und du gehst auf seinen Rücken. Und tatsächlich, er hat genug Kraft. Er hält dich. Langsam kletterst du über seinen Rücken und bist in Sicherheit. Du bist an der Leiter. Das ist gerade so nochmal gut gegangen. Du kletterst die Leiter runter und du bist so erleichtert. Und während du runterkletterst, schaust du und du siehst, alle Menschen stehen noch immer und schauen hoch. Wie gebannt schauen sie nach oben. Und dann schaust du auch hoch. Der Feuerwehrmann hängt immer noch zwischen Leiter und Fenster. Er versucht, sich immer wieder abzudrücken, aber er hat keine Kraft. Seine Hände fangen an zu zittern, er fängt immer mehr an zu rutschen. Er kämpft gerade dort um sein Leben. Es ist Totenstille. Alle sehen diesen Kampf des Feuerwehrmannes. Und dann fällt er. 10 Stockwerke in die Tiefe. Und obwohl sofort Rettungshelfer und Sanitäter da sind, hat er keine Chance zu überleben. Nachdem das alles vorbei ist, erfährst du, dieser Feuerwehrmann, er hatte eine Familie. Und du fängst an, für diese Familie da zu sein. Du versuchst dir überall zu helfen, wo du nur kannst. Im Garten, wenn im Haus renoviert wird. Du fängst an, dich um das Auto zu kümmern. Im Winter fährst du extra eine Stunde früher los zur Arbeit, um bei ihnen erstmal den Weg freizuschaufeln, Salz zu streuen. Immer wieder bringst du die Kinder zum Training oder holst sie auch mal ab. Du versuchst der Familie auch finanziell zu helfen. Und jedes Jahr, zum Jahrestag, kaufst du seiner Frau einen riesen Blumenstrauß. Du bekundest seiner Familie dein Beileid und du kümmerst dich auch jedes Mal um das Grab von diesem Feuerwehrmann. Nach einigen Jahren fragt dich ein Freund, hör mal, reicht das nicht mal langsam? Du tust so viel für diese Familie, aber überleg doch, du hast doch auch noch ein Privatleben, du hast doch auch noch eine Familie, du kannst doch nicht immer noch für diese Familie so viel tun. Reicht es nicht mal langsam? Aber deine Antwort lautet ganz klipp und klar, nein. Ich verdanke diesem Mann mein Leben. Ich war es nicht wert, dass er für mich gestorben ist. Um mich und die anderen zu retten, der Feuerwehrmann hat einfach alles gegeben. Und das, was ich tue, so lautet deine Antwort, ist bei weitem noch gar nicht genug. Ich kann gar nicht genug tun, um dieser Familie meinen Dank zu zeigen. Ja, es macht mich sogar glücklich, seiner Familie mit meinem Leben zu dienen, denn ich verdanke ihm mein Leben. Und das, was ich tue, das ist doch selbstverständlich. Genauso verhält es sich mit uns. Jesus, der Sohn Gottes, ist für dich und für mich am Kreuz gestorben. Er hängt nicht am Kreuz, weil er ein Verbrecher ist, weil er es verdient hat, sondern weil ich es verdient hätte. Der Sohn Gottes, er hat etwas anderes verdient, als elendig an einem Kreuz zu sterben. Aber er war sich nicht zu schade. Ich war dieses Opfer nicht wert. Daran haben wir heute gedacht. Jesus hat es trotzdem getan, aus Liebe zu uns. Und ein Sklave Gottes zu sein, es ist ein Privileg, das wir haben. Und um ein glücklicher Sklave zu werden, brauchst du einen richtigen Herrn. Und welcher Herr ist besser als Jesus Christus, der bereit war, alles für dich zu tun, als er dir noch egal war, als du noch nichts mit ihm zu tun hattest, als du noch in Sünde gelebt hast. Da war Jesus schon bereit, für dich zu sterben, um dir die Möglichkeit zu geben, Vergebung zu bekommen. Glücklicher Sklave wirst du mit dem richtigen Herrn. Und der zweite Punkt ist, glücklicher Sklave wird man mit der richtigen Motivation. Gott zu lieben, ihm zu dienen mit meinem ganzen Leben, ist das nicht selbstverständlich nach all dem, was Jesus für mich getan hat? Und meine Mitmenschen zu lieben, weil es das ist, was Gott möchte und was Gott sich wünscht. Aber einige denken fälschlicherweise, wenn ich etwas Gutes tue, nach dem Motto, jeden Tag eine gute Tat, oder wenn ich irgendwas in der Gemeinde mache, dann habe ich etwas gut bei Gott. Gott muss mir etwas zurückzahlen, denn ich meine, ich habe doch was Gutes getan. Gott muss es mir doch ausgleichen, oder nicht? Aber das zieht nicht. Jesus ist für mich bis ans Kreuz gegangen. Und eigentlich hätte ich bei Jesus eine offene Rechnung, die ich nie bezahlen könnte. Aber Jesus legt uns die Rechnung nicht hin. Wie kann ich dann so dreist sein und jede Erbse zählen? Bin ich mir bewusst, mit wem ich da abrechne? Es ist Gott, der Schöpfer der ganzen Welt, der dich gemacht hat, so wie du bist, der dir das Leben geschenkt hat, der seinen Sohn für dich gegeben hat. Wie kann Gott mir noch etwas schuldig sein? Und jetzt die Frage an dich. Dienst du Gott? Ist es selbstverständlich für dich, ihm zu dienen, dich in der Gemeinde einzubringen? Wenn nicht, warum nicht? Bedeutet dir das Kreuz nicht viel oder genug? Ist dir das Kreuz nicht wertvoll genug? Dienst du Gott? Und wenn du Gott dienst, dann warum dienst du? Vielleicht müssen wir immer wieder mal unsere eigene Motivation hinterfragen und mir ganz ehrlich die Frage stellen, warum diene ich? Was erhoffe ich mir von meinem Dienst? Möchte ich Anerkennung bekommen? Möchte ich irgendjemanden beeindrucken? Möchte ich zeigen, was ich für ein guter Mensch, was ich für ein guter Christ bin? Prüfe deine Motivation und lerne zu schätzen, was Jesus am Kreuz für dich getan hat. Er starb am Kreuz, um dich von der Sklaverei der Sünde zu befreien. Ihm mit meinem ganzen Leben zu dienen, ist das nicht selbstverständlich? Ich habe bei mir festgestellt, in meiner Gemeinde darf ich die Jugendarbeit machen. Und als ich angefangen habe, ich war total motiviert. Ich habe viel Kraft und Zeit und Geld investiert. Und mittlerweile mache ich die Jugendarbeit seit Wochen, Monaten, mittlerweile sogar schon Jahre. Und ich habe gemerkt, es gab Zeiten, da kam niemand auf mich zu. Niemand kam und hat sich bei mir bedankt. Niemand kam und hat mich gelobt für das, was ich tue. Manchmal hatte ich das Gefühl, niemand weiß zu schätzen, was ich für einen Dienst da überhaupt mache. Niemand weiß, wie viel Arbeit das ist und niemand bedankt sich. Und es gab einen Punkt, da hatte ich echt die Nase voll. Ich hatte keine Lust mehr zu dienen. Es schätzt doch keinen, es interessiert doch keinen. Kommt dir das vielleicht bekannt vor? Du dienst, du setzt dich ein, aber niemand weiß es zu schätzen. Und dann habe ich gemerkt, wenn ich Gott diene und Anerkennung von Menschen haben möchte, dann habe ich ganz schnell die Nase voll. Meine Motivation sollte sein Liebe und Dankbarkeit. Dankbarkeit für das, was Jesus für mich getan hat und immer noch tut. Und ich muss sagen, ich musste feststellen, mit diesem Blick, es ist eine Ehre für mich, die Jugendarbeit machen zu dürfen. Es ist eine Ehre, ihm dienen zu dürfen, weil ich erlebe, wie Gott arbeitet, wie Gott wirkt, wie Gott Menschen verändert und ich darf ein Teil davon sein. Ich darf es miterleben, ich darf ein Werkzeug sein. Was für eine Ehre, Gott dienen zu dürfen. Sklave Gottes zu sein, bezieht sich nicht nur auf die Gemeinde, sondern auf mein ganzes Leben, auf jeden Bereich. Die Kinder sind weg, das heißt, Schule können wir auslassen. Vielleicht sind ein paar Studenten hier. Bin ich ehrlich? Bin ich treu? Gerade bei Prüfungen wird das immer neu getestet. Bin ich ehrlich und schreibe das, was ich kann? Oder schreibe ich ab? Schaue ich nach links und rechts, mache mir irgendwelche Spickzettel? Bin ich ein treuer Sklave, auch in diesem Bereich? Wie sieht es aus, wenn andere über mich lachen, weil ich Christ bin? Dass sie mich als Freak, dass sie mich als verrückt abstempeln, weil ich sonntags in die Gemeinde gehe, weil ich die Bibel lese, weil ich bete. Bleibe ich meinem Herrn treu? Diene ich ihm weiter? Bekenne ich mich zu ihm? Oder gebe ich auf? Wie gehe ich damit um, wenn ich lange für jemanden bete? Für den Partner, für die Kinder, für eine Person, die dir wichtig ist. Wenn du betest und betest und irgendwie passiert nichts. Die Person wird nicht gesund. Die Person will immer noch nichts von Gott wissen. Gebe ich auf oder bin ich ein treuer Sklave und diene weiter? Die Frage ist, was motiviert mich, Gott weiter zu dienen? Einfach ein treuer Sklave zu sein. An dieser Stelle möchte ich zum Schluss einen Text von einer Frau vorlesen. In diesem Text beschreibt sie, was dieses Gleichnis von Jesu in ihrem Leben bewirkt hat. Bei Gott geht es immer darum, zu kämpfen, weiterzumachen, dabei zu bleiben. Diese Worte habe ich in meinem Leben in vielen Situationen praktisch begreifen gelernt. Dranbleiben an Gott, weitermachen, für Gott, trotz Krankheit, Arbeitslosigkeit, unerfülltem Kinderwunsch. Immer wieder musste ich mich darauf einlassen, dass Gott nicht nur der liebende Vater ist, sondern auch der große, unbegreifliche Gott, der in unserem Leben Dinge geschehen lässt, die wir nicht verstehen, der uns etwas abfordert. Meine Liebe zu Jesus wird nicht zuerst in großen Gefühlen im Gottesdienst deutlich, sondern im Alltag. Entschuldigung. Sie zeigt sich daran, wie ich mit Situationen umgehe, in denen ich am Ende bin, an meine Grenzen stoße. Wie sehen dann mein Glaube und der Umgang mit meinen Mitmenschen aus? Weiter für Jesus arbeiten. Dranbleiben. Nicht müde werden. Das ist eine große Herausforderung. Jesus, ich liebe dich, bedeutet, Jesus, ich will deinen Willen tun. Auch wenn es für mich manchmal unbequem, anstrengend und herausfordernd ist. Das ist der Weg, um ein glücklicher Sklave zu werden. Zuallererst brauchst du den richtigen Herrn. Und wenn wir Jesus nachfolgen, haben wir den besten Herrn, den wir noch haben können, der bereit war, sein Leben für uns zu geben. Und jetzt diene deinem Herrn. Diene ihm mit der richtigen Motivation. Amen. Haben heute das Abendmahl gefeiert und daran gedacht, was du für uns getan hast. Du hast dein Leib für uns dahingegeben. Dein Blut ist für mich geflossen. Und ich danke dir dafür, weil ich es nicht wert war, weil ich unwürdig bin. Vater, ich danke dir, dass du so ein großes Interesse an mir hast und dass ich ein Teil deiner Gemeinde sein darf. Danke, dass ich dir dienen darf und ich bitte dich, Herr, dass wir dein Opfer nicht mit Füßen treten, dass wir schätzen und lieben lernen, indem wir uns mit unserem ganzen Leben dir hingeben, weil du würdig bist und weil dir alle Ehre gehört. Und dass wir treue Sklaven werden, gerade wenn es schwer wird, dass wir dir die Ehre geben mit unserem Leben. Amen.